Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Bevor wir beginnen, zwei Dinge noch. Wir haben Gäste, nämlich 23 junge Erwachsene, die ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr an der Medizinischen Hochschule Hannover machen. Herzlich willkommen und eine spannende Pressekonferenz. Und dann gibt es hier oben ein neues Gesicht, und zwar fürs Finanzministerium spricht heute Mona Sachter. Herzlich willkommen. Sie kriegen von mir hinterher auch noch ein kleines Starterpaket Bundespressekonferenz. Dann sage ich herzlich willkommen auch an die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer. Und wir haben Mittwoch, deswegen fangen wir an mit dem Kabinett.
Genau, ich habe ein Kabinettsthema dabei und danach noch eine kurze Terminankündigung, wenn ich darf. Zunächst aber zum Kabinett. Das Kabinett hat heute getagt und hat heute den Entwurf eines Medizinregistergesetzes beschlossen, das erstmals einheitliche Regeln für medizinische Register in Deutschland schaffen soll. In Deutschland existieren bereits über 400 Medizinregister mit wertvollen Gesundheitsdaten zu bestimmten Krankheiten oder Behandlungen, wie zum Beispiel Diabetesregister. Ziel ist es, diese Gesundheitsdaten besser für Forschung und medizinische Versorgung nutzbar zu machen, unter Wahrung selbstverständlich des Datenschutzes. Dafür soll beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ein Zentrum für Medizinregister errichtet werden, soll ein Verzeichnis für Medizinregister führen und ein Qualifizierungsverfahren für Medizinregister anbieten. Auf dieser Basis können Register dann auch miteinander verknüpft und die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert Forschenden zur Verfügung gestellt werden. Das war der wesentliche Beschluss heute im Kabinett.
Wollen Sie mit der Ankündigung, haben Sie eine Frage, Herr Rinke, gleich dazu? Dann machen wir das so.
Herr Mayer, nur um es richtig zu verstehen, können Sie uns sagen, wer darauf dann Zugriff haben soll, auf diese Patientendaten?
Ja, ich würde das zuständige BMG bitten, da noch zu ergänzen. Ich weiß gerade nicht, wo es sitzt.
Hier drüben. Ich kann Ihnen auch nur allgemein antworten, dass das forschende Institutionen sind.
Also wenn Sie das vielleicht noch ein bisschen präzisieren können oder nachliefern, weil es geht ja schon um die Frage, ob das dann um Forschungseinrichtungen hier in Deutschland geht, amerikanische Unternehmen, chinesische Unternehmen, wer auch immer, was es da für Regeln gibt.
Also nach meinem Kenntnisstand geht es um Forschungsinstitutionen in Deutschland und Europa, wobei perspektivisch auch eine Anbindung an den europäischen Gesundheitsdatenraum geplant ist. Aber ich kann da gerne noch mal im Detail auf Sie zukommen, Herr Rinke.
Danke.
Vielleicht, wenn Sie es dann allgemein als Nachreichung einfach für alle
nicht nur. Ja.
Super. Dann, wenn es keine weiteren Fragen mehr dazu gibt, haben Sie eine Terminankündigung.
Genau, der Bundeskanzler wird heute um 15 Uhr an einer Videokonferenz der G7 teilnehmen. Zu dem virtuellen Treffen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeladen. Frankreich hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne. Die Staats- und Regierungschefs werden sich zur Krise im Nahen Osten beraten. Im Besonderen wird es um den Umgang mit Blick auf Weltwirtschaft und Energieversorgung gehen. Wir behalten die Entwicklung eng im Blick, stimmen uns deshalb mit unseren Partnern ab. Und dazu dient auch dieser Austausch heute Nachmittag.
Gibt es Fragen explizit zu dem Austausch? Wir haben sehr viele Fragen zum Thema Ölreserve, zum Thema Spritpreise. Ich würde das alles so ein bisschen sortieren, deswegen explizit zu dem, bitte Herr Rinke.
Ja, Herr Mayer, nur zu der G7-Schalter. Können Sie bitte noch mal sagen, was da konkret das Thema sein wird? Wahrscheinlich kommen wir noch zu Öl, aber wird auch da eine Entscheidung fallen, wie die G7-Staaten sich an der Freigabe der strategischen Ölreserven beteiligen?
Es gab in den vergangenen Tagen im G7, in den unterschiedlichen G7-Formaten am Montag im Kreise der Finanzminister, gestern im Rahmen der Energieminister bereits weitreichende Abstimmungen. Deshalb steht dieses Treffen sozusagen auch in einer logischen Folge. Es wird entsprechenden Austausch dann geben zur Krise im Nahen Osten und insbesondere mit Blick auf die Weltwirtschaft und die Energieversorgung. Jetzt konkreten Ergebnissen kann ich hier nicht vorgreifen. Sie haben aber auch zur Kenntnis genommen, dass die Bundeswirtschaftsministerin heute, was die Ölreserven angeht, bereits eine entsprechende Ankündigung gemacht hat.
Darf ich noch einmal kurz noch zur G7-Schalte nachfragen? Erhofft man sich denn von US-Präsident Trump, der ja dann wahrscheinlich auch teilnimmt, Klarheit darüber, wie lange dieser Krieg im Iran jetzt noch andauert?
Uns ist erstmal wichtig, dass wir auch im Kreise der G7 den ständigen Austausch suchen. Wir erleben eine sehr dynamische Lage, die sich ständig ändert und weiterentwickelt. Und deshalb ist es wichtig, hier auch in diesem Kreis jetzt den direkten Austausch zu suchen.
Herr Fechner.
Wird der Kanzler sich nach der Schalte öffentlich äußern und darüber informieren?
Es stand jetzt keine Pressebegegnung oder Ähnliches vorgesehen und habe hier auch dazu nichts anzukündigen.
Herr Jessen, Moment,
Mikro. Frage ans Finanzministerium. Erwägt der Finanzminister die Einführung einer Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne? Das hat es ja schon mal gegeben nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wie Sie richtig gesagt haben, gab es im Kontext des Ukraine-Kriegs den EU-Energiekrisenbeitrag. Der galt für die Jahre 2022 bis 2023 und war eben als Notfallmaßnahme in Reaktion auf die hohen Energiepreise gedacht. Diese Maßnahme wurde im EU-Energierat beschlossen. Und die Verordnung war auf Unternehmen gemünzt, die im Erdöl-, Erdgas-, Steinkohle- und Raffineriebereich tätig waren. Unser Minister hat sich in den letzten Tagen deutlich geäußert. Wir und die ganze Bundesregierung beobachten die Situation an den Märkten sehr genau und beraten gemeinsam über das, ob, wann und wie mögliche Entlastungsmaßnahmen. Und an Spekulationen über Einzelmaßnahmen würde ich mich jetzt hier heute nicht beteiligen.
Ja, beobachten bleibt ja folgenlos, wenn keine Handlungen folgen. Deswegen interessiert schon, ob zu den möglichen Maßnahmen eine Übergewinnsteuer nach dem Modell, Sie haben es gesagt, dass es schon mal gegeben hat. Der Anlass war völlig eindeutig und ist auch anwendbar, dass eben festgestellt wurde, dass Mineralölkonzerne von den gestiegenen Einkaufspreisen übermäßig hohe Gewinne erzielt haben, die dann anteilmäßig abgeschöpft worden. Die Situation haben wir jetzt auch wieder. Deswegen nochmal die Frage, schließt der Finanzminister eine solche Steuer aus oder gehört sie zum Portfolio der Möglichkeiten?
Herr Jessen, ich würde vielleicht, wenn ich darf, generell nochmal sagen, weil Sie jetzt gesagt haben, man beobachtet nur. Also wir haben in der Tat in den letzten Tagen darauf hingewiesen, dass wir die Entwicklung an den Energiemärkten sehr, sehr eng beobachten. Dafür ist eine Taskforce eingerichtet worden. Wir haben aber auch gesagt, dass wir natürlich bereit sind zu reagieren und auch handlungsfähig sind. Und ich glaube, das haben wir heute auch gezeigt. Ist heute im Kabinett länger auch Thema gewesen, intensiv besprochen worden. Die Wirtschaftsministerin hat dann danach ja bereits auch angekündigt, dass Deutschland bereit ist, auch einen Beitrag zu leisten, zu einer Beruhigung an den Märkten auch beizutragen, zum Beispiel über eine Freigabe auch von Teilen der Ölreserve und gleichzeitig auch angekündigt, dass wir eingreifen wollen, wenn es darum geht, die Preise an den Tankstellen nur noch einmal am Tag in Zukunft entsprechend erhöhen und ändern zu können. Das halten wir für den richtigen Schritt in dieser Situation, um auch Spekulationen und mehrfachen Entwicklungen innerhalb eines Tages, ich glaube bis zu 18 Mal war da teilweise die Rede, hier auch entsprechend einzugreifen. Das werden wir jetzt sehr zügig umsetzen. Insofern wollte ich einfach nur noch mal darauf hinweisen, die Phase des Beobachtens sorgt jetzt eben auch ganz klar für Handlungen. Und das halten wir in dieser Situation für die richtigen Schritte.
Wir haben jetzt schon eine Reihe an Fragen, die sich um diesen Themenbereich drehen. Spritpreise, Ölreserve, da das nicht so ganz trennscharf ist, würde ich das mal so in einen Bereich reinnehmen. Dann hat die nächste Frage Herr Jahn.
Ja, genau. Das Stichwort Übergewinnsteuer fiel ja schon. Auch eine Frage an Frau Sachter. Wenn es schwierig ist, vorauszuschauen, dann aber ist es ja leichter, zurückzugucken. Wir hatten das 22, 23 und uns würde interessieren, wie hoch die Einnahmen damals gewesen sind. Und es gab dann ja auch rechtliche Auseinandersetzungen, wenn wir uns richtig erinnern, wie die ausgegangen sind oder was da der Stand ist. So.
Genau, also erstmal zu den Steuereinnahmen. Die belaufen sich zum Stand des vorläufigen Haushaltsabschlusses für das Jahr 2025 auf 2,1 Milliarden Euro. Und mit Blick auf die rechtlichen Fragestellungen ist es so, dass beim EuGH drei Verfahren tatsächlich anhängig sind. Und es gab auch ein Eilverfahren beim Bundesfinanzhof. Diese Verfahren laufen aber aktuell noch und den Ergebnissen kann ich nicht vorweggreifen.
Dann Frau Herzog, bitte.
Dankeschön. Ans BMWE. Die Ministerin hat gesagt, es sollten aus der Ölreserve 2,4 Millionen Tonnen freigegeben werden. Wie viele Millionen Tonnen sind denn in der Reserve insgesamt?
Nach derzeitigem Stand 19,5 Millionen.
90, ja?
19,5.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Rinke, bitte.
Ja, ich hätte ganz gern gefragt, weiß gar nicht genau wen, wahrscheinlich Herrn Mayer. Die Wirtschaftsministerin hat ja angekündigt, dass heute der Koalitionsausschuss sich auch mit diesen Maßnahmen und der Umsetzung der Maßnahmen beschäftigen soll. Können Sie uns bitte dazu was sagen? Ist geplant, dass der Koalitionsausschuss jetzt doch entgegen den ursprünglichen Erwartungen Entscheidungen heute Abend fällen wird, gerade zu diesem Bereich, welche Maßnahmen man da ergreifen möchte?
Grundsätzlich weise ich nochmal darauf hin, dass der Koalitionsausschuss grundsätzlich Sache der Parteien ist. Da kommen ja die Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden entsprechend zusammen. Wir sind als Bundesregierung daran beteiligt, würde jetzt aber im Vorfeld deshalb von dieser Stelle jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, kann aber schon so viel sagen, dass wir, dass dieser Koalitionsausschuss sicherlich eher ein Arbeitskoalitionsausschuss ist. Sie wissen auch, wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass wir dieses Format, dass das entsprechend genutzt werden soll, um die Arbeit der Bundesregierung wirklich sukzessive zusammen voranzutreiben und kein Kriseninstrument sein soll. Und deshalb glaube ich, ist es auch gut, wenn es die Möglichkeit gibt, heute Abend im vertraulichen Rahmen dann auch die nächsten Schritte für die Arbeit der Bundesregierung dann miteinander zu besprechen. Unabhängig davon geht es jetzt schon darum, die Dinge, die heute angekündigt wurden, dann auch zügig umzusetzen. Es ist heute im Kabinett besprochen worden, die Möglichkeiten dafür zügig zu prüfen, was der richtige Weg dafür ist und das dann auch schnell in Absprache sicherlich auch mit den Bundestagsfraktionen auf den Weg zu bringen.
Wenn ich noch mal kurz nachfragen darf, können Sie uns vielleicht sagen, worum es da überall geht? Also geht es nur darum, dass man jetzt die Tankstellen verpflichtet, nur einmal am Tag die Preise zu ändern oder auch tatsächlich um so Instrumente wie Benzinpreisbremse?
Wichtig ist nochmal, heute im Kabinett beschlossen. Wir haben die letzten Tage darauf hingewiesen, wir beobachten die Lage. Die Wirtschaftsministerin hat heute sehr umfassenden Bericht gegeben, wie wir derzeit auf die Situation an den Märkten schauen, auch an die Auswirkungen, die wir sehen, nicht nur an den Tankstellen, sondern auch was die Energiesicherheit angeht. Da auch nochmal mit der klaren Botschaft, die Energieversorgung ist gesichert. Aber wir sehen eben insbesondere bei den Preisen an der Zapfsäule sehr, sehr starke Entwicklungen. Und deshalb haben wir uns auf zwei Maßnahmen verständigt. Einerseits die Möglichkeiten zu schaffen, Teile der Ölreserve eben freizugeben und andererseits bei den Möglichkeiten, nur noch einmal am Tag die Preise an den Tankstellen zu ändern, entsprechend eine Regelung zu finden, dass das nur noch einmal am Tag möglich ist. Diese beiden Maßnahmen sind heute im Kabinett besprochen und auch beschlossen worden.
Dann habe ich Herrn Thorau.
Frau Sachter, in der vergangenen Woche hat ja die Ministerin unter anderem auch gesagt, dass sie die hohen Spritpreise kartellrechtlich überprüft haben möchte. Entfällt das jetzt oder bleibt das bestehen? Und wenn ja, wie ist da der Stand der Dinge?
Ich glaube, Sie meinen mich, ne?
Ja, also ja, genau.
Nee, das hat die Ministerin auch angekündigt. Also das Bundeskartellamt ist zum einen unabhängig und prüft ja ohnehin die rechtlichen Vorgaben und dass es rechtlich eingehalten ist. Das ist zum einen. Dann hat die Ministerin auch darauf hingewiesen, dass wir das verschärfen wollen, insofern, also das Kartellrecht ändern wollen, insofern, wir arbeiten so und so an der 12. GWB-Novelle, also Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Und da prüfen wir, ob wir bestimmte Regelungen früher implementieren können. Das heißt, bis jetzt es gibt ja anhängige Verfahren bereits, Ende des Jahres 25. Seitdem gibt es Gerichtsverfahren gegen zwei Anbieter vom Bundeskartellamt. Aber alles hat immer eine aufschiebende Wirkung. Die Gerichtsverfahren haben immer eine aufschiebende Wirkung. Und das wollen wir halt ändern im laufenden Gesetzgebungsverfahren, dass das schneller umgesetzt werden kann. Das ist ein wesentlicher Punkt dabei. Und die 12. GWB-Novelle, das dauert noch etwas, bis sie dann ins Gesetzgebungsverfahren kommt. Deswegen versuchen wir, das auch an ein anderes Gesetz anzudocken, dass es halt schneller kommt und nicht mehr so lange ist.
Dann habe ich zu dem Thema auch Frau Allier auf meiner Liste. Das ist das Richtige.
Ich habe noch zwei Lernfragen zur Ölreserve. Wir haben jetzt schon gehört, dass wir aktuell 19,5 Millionen haben in der aktuellen Reserve. Ich wollte noch mal fragen, wo lagert das eigentlich, sofern man das erzählen darf aus Sicherheitsgründen? Ist das alles an einem Ort? Ist das verteilt? Und wie wird das denn, wenn es jetzt freigegeben ist, aufgeteilt? Also wie kommt es dann an die Leute?
Also das können wir natürlich nicht genau sagen, wo es lagert. Es ist in ganz Deutschland verteilt. Da hat der Mineralölverband, ist da zuständig dafür. Das ist nicht unsere Zuständigkeit. Unsere Zuständigkeit ist am Ende eine eventuelle Freigabe zu erwirken. Aber das Öl und das Eigentum, das gehört dem Mineralölverband beziehungsweise den Unternehmen natürlich, die da einspeichern. Wenn wir, Ministerin hat ja schon gesagt, dass es, oder auch der Regierungssprecher, stellvertretender Regierungssprecher, dass es eine Freigabe unsererseits jetzt geben soll, als Zeichen der Solidarität. Wir selber bräuchten das nicht freigeben. Unsere Versorgungssicherheit ist da, das haben wir auch schon mehrfach betont. Aber als Zeichen der Solidarität auch mit anderen Ländern, wie zum Beispiel in Ostasien, wo die eher ein Versorgungsproblem haben, dass wir der Freigabe anteilmäßig zustimmen. Wir gehen jetzt in die Gespräche mit dem Verband und mit den Unternehmen, wo es nochmal genau geht, die Aufteilung, welches der Ölsorten können wir denn freigeben, welche Produkte und so weiter, welche Menge, welche Zeit kostet das dann, Zeit würde das in Anspruch nehmen. Dann wird es die Anordnung der Ministerin geben und wenn das im Bundesanzeiger veröffentlicht ist, dann tritt das im Prinzip in Kraft und es kann dann von den Unternehmen angeboten werden. Wie das dann im einzelnen Verfahren ist, wie das Öl dann von A nach B kommt, das müssen die Mineralölverband oder die Unternehmen fragen.
Dann Herr Jung.
Frau Grad, mit welcher Teuerungsrate rechnen Sie?
Das kann ich noch nicht genau sagen, weil das wird in einem, wenn das Öl dann ausgegeben worden sein sollte. Es ist ja auch noch nicht klar, ob die Mengen wirklich in dieser Menge benötigt werden. Es kann ja jederzeit sein, dass die IEA auch sagt, das ist jetzt alles gut, die Lage im Nahost entspannt sich. Also das ist ja auch ein Prozess, den wir hiermit beobachten müssen. Und davon ist es natürlich auch abhängig. Es muss natürlich wieder aufgefüllt werden mit einem gebührenden Abstand, sodass wir da auch auf die Preise schauen können und das mit einem eventuell besseren Preis dann eingespeichert werden kann. Insgesamt die Kosten, das Öl wird ja auf den Markt gegeben, kann ich die Kosten für kann ich nicht beziffern.
Noch Frage?
Und dann mal eine Verständnisfrage wegen der Sorge um die Spritpreise. Wenn die Preise an den Tankstellen jetzt nur einmal am Tag geändert werden dürfen, dann ändert doch das nichts daran, dass die Preise täglich weiter steigen könnten. Also inwiefern ist das jetzt eine hilfreiche Maßnahme?
Der Preis wird ja dann in der Tankstelle einmal angegeben und dann ist es der Preis und kann
aber
dann
könnte ja trotzdem jeden Tag steigen.
Sie meinen dann am nächsten Tag nochmal, meinen Sie jetzt, oder was? Das ist ja deswegen haben wir ja diese Maßnahmen unter anderem mit der Freigabe getroffen als Signal, dass an den Markt, es ist genug Öl da. Es ist ja auch immer eine Frage von Menge und von Preis. Wenn klar signalisiert wird, die Menge ist da, ist eben unsere Annahme oder die Annahme auch der IEA oder der G7-Staaten, dass der Preis sinkt.
Herr Wurzel, wollen Sie noch einmal ergänzen?
Ich würde vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich auch einen Transparenzeffekt hat, ja, wenn man sich sicher sein kann, dass Erhöhungen beim Preis dann nicht mehrfach am Tag, in den Morgenstunden, in den Abendstunden etc. erfolgen, sondern dann einmal am Tag. Das hat Frau Ungrad bereits auch darauf hingewiesen, dass wir den Markt auch sehr genau beobachten. Natürlich auch sicherstellen wollen, dass es da nicht zu unsachgemäßen Spekulationen kommt. Und deshalb ist es eine pragmatische, aber glaube ich auch sinnvolle Maßnahme, die wir zum Beispiel auch in Österreich bereits gesehen haben.
Herr Wurzel.
Ja, danke. Es war eigentlich das, was die Kollegin auch schon gefragt hat, um nochmal präzise nachzufragen. Deutschland ist sozusagen betriebswirtschaftlich nicht verknüpft mit diesen Ölreserven. Das ist Eigentum der Konzerne und da entstehen dann auch keine Gewinne oder Verluste für die Bundesrepublik.
Also das ist Eigentum, Deutschland ist nicht Eigentümer dieser Reserve. Das sind die Unternehmen.
Herr Peters.
Ja, ich habe jetzt meine Verständnisfrage. Sie reden die ganze Zeit davon, dass der Spritpreis nur einmal am Tag geändert werden soll, also die österreichische Lösung. Die ist aber anders. Da heißt es, dass der Spritpreis nur einmal am Tag erhöht werden darf. Der kann im Laufe des Tages mehrfach wieder gesenkt werden. Das tut er in der Regel auch in 3 oder 4 Schritten. Ja? Was wird denn jetzt nun von der Bundesregierung angestrebt? Die österreichische Lösung oder... Genau.
Die österreichische Lösung, einmal am Tag kann der Preis bekannt gegeben werden, dementsprechend eventuell mit einer Erhöhung, muss ja nicht sein, kann ja der gleiche Preis sein oder ein niedriger Preis und dann im Laufe des Tages nur eine Absenkung.
Gut, also wir reden davon, dass er nur einmal am Tag steigen darf.
Danke für die Nachfrage, dann konnten wir das nochmal klarstellen. Danke.
Herr Jahn.
Geht nochmal um die Preise für Treibstoff. Da hören wir jetzt aus dem Bauernverband die Forderung, dass die Besteuerung beim Diesel ausgesetzt werden soll. Da würde mich interessieren, wie das BMF und das Agrarministerium dazu stehen. Und dann erneut ein Blick zurück auf den Tankrabatt, den wir schon mal hatten. Das geht ans BMF. Wie teuer war der Spaß und wie bewerten Sie diese Maßnahme heute? Fertig.
Okay, dann würde ich einmal starten. Ich habe ja schon dargelegt, dass wir verschiedene Szenarien im Blick haben, dass wir aber jetzt uns zu konkreten Einzelmaßnahmen nicht äußern und da auch jetzt heute nichts Konkretes anzukündigen haben. Sie hatten ja auch gefragt, wie die Kosten des letzten Tankrabattes waren. Da kann ich Ihnen was zu sagen. Der Tankrabatt war von Juni bis August 2022 in Kraft. Also in diesem Zeitraum von 3 Monaten hat das Ganze 3,3 Milliarden Euro gekostet.
So, und ich kann gerne ergänzen. Also im Agrar- und Ernährungssektor schlagen sich die Preise vor allem zunächst erstmal über den Energiepreis nieder. Also das ist tatsächlich eine große Sorge, die wir auch teilen und wo wir den Markt auch beobachten. Stand jetzt ist es aber so, dass das Wirtschaftsministerium ja schon eine Taskforce eingerufen hat und da ja auch schon tätig ist. Da ist der Agrarbereich ist da auch vertreten und berichtet auch, dass das sehr gute Gespräche sind. Und ansonsten hat sich der Minister ja auch schon geäußert in den vergangenen Tagen und da auch nochmal betont, dass wir den Markt sehr genau beobachten, aber dass es jetzt auch nicht die Zeit ist für Panik, sondern dass wir einfach gucken müssen, wie sich das entwickelt und dementsprechend dann auch reagieren müssen.
Dann habe ich auf der Liste zu dem Thema noch Herrn Rinke und Herrn Jung und dann würde ich gerne einen Strich drunter machen, weil wir noch viele andere Themen haben.
Ja, wahrscheinlich an Frau Unkrat. Die Frage, es geht nochmal um die Beobachtung der Preisentwicklung an den Tankstellen im Grenzgebiet. Also es gibt jetzt etliche Ministerpräsidenten und auch Politiker, die beklagen, dass Benzin, was aus denselben Raffinerien kommt, in die Nachbarländer geliefert wird, ohne oder mit einem sehr viel geringeren Preisaufschlag, also 20 bis 30 Cent mehr in Deutschland an den Tankstellen als in den Nachbarregionen. Ist das gesondert untersucht worden? Das ist ja jetzt eigentlich keine Untersuchung fürs Kartellamt. Ist da möglicherweise auch mit den Nachbarländern drüber gesprochen worden, wie man dieses Problem beseitigen kann?
Also in der Taskforce, der schon angesprochenen Taskforce, werden alle relevanten Probleme besprochen. Ich kann Ihnen jetzt da ein konkretes Ergebnis, ob da gesprochen worden ist oder so, nicht benennen. Fakt ist ja, dass jedes Land auch seine eigene Steuerpolitik hat, seine eigene Auflagen hat für, und das spielt natürlich dabei auch noch eine Rolle.
Aber Entschuldigung, wenn ich kurz dann nachfrage. Also mit Steuern hat es nichts zu tun. Das ist jetzt runtergerechnet nur der Preisunterschied, der jetzt oben drauf gekommen ist, also unabhängig von steuerlichen Belastungen.
Also es ist Teil der Taskforce, Teil der Taskforce-Gespräche, aber ich kann Ihnen jetzt kein konkretes Ergebnis dazu nennen.
Herr Jung.
Herr Mayer, nochmal zwei Verständnisfragen. Wie lange ist die Energieversorgung gesichert, von der Sie gerade geredet hatten, und was sind sachgemäße Spekulationen?
Das Wort sachgemäße Spekulation habe ich nicht gesagt.
Herr Mayer.
Okay, ich kann zur Energieversorgungssicherheit sprechen. Wir bekommen das meiste Rohöl aus Norwegen, aus Kasachstan, aus Großbritannien und aus den USA. Die Lieferwege sind ununterbrochen. Wir haben keinerlei Probleme derzeit und es gibt auch keine Signale, dass sie derzeit, dass es Lieferschwierigkeiten gibt. Insofern gehen wir davon aus, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das Gleiche gilt auch für Gas.
Aber Herr Mayer hatte ja gerade in Bezug auf Österreich von unsachgemäßer und sachgemäßiger Spekulation gesprochen. Darum würde mich interessieren, was Sie unter sachgemäßer Spekulation verstehen. Und wie steht der Kanzler oder die Bundesregierung zu einer Neuauflage des 9-Euro-Tickets? Das war ja in Kombination mit dem Tankrabatt damals eine sehr erfolgreiche und gute Lösung.
Das waren jetzt, glaube ich, mehrere Fragen in eins. Ich weiß auch nicht genau, wie die erste Frage gemeint war.
Bezug auf Sie. Haben Sie ja vorhin gesagt.
Ich habe nochmal gesagt, ich habe versucht zu begründen, warum wir diesen Schritt jetzt gehen und habe gesagt, dass das für mehr Transparenz sorgen wird und deshalb werden wir das sehr schnell entsprechend auch umsetzen. Zu weiteren Maßnahmen habe ich nichts anzukündigen.
9-Euro-Ticket?
Wie gesagt, wir haben ein Deutschland-Ticket, was genutzt werden kann und auch sicherlich genutzt wird in Deutschland. Weitere Maßnahmen habe ich nicht anzukündigen.
Dann würde ich zu einem neuen Thema gehen. Herr Fechner hatte eine Frage zum Thema Atomkraft.
Genau, Frage richtet sich an Herrn Mayer. Teilt die Bundesregierung, abgesehen vom Umweltministerium, die Auffassung der EU-Kommissionspräsidentin, dass die Abkehr von der Kernenergie ein strategischer Fehler war?
Deutschland hat sich für den Ausstieg aus der Atomenergie entschieden. Der Bundeskanzler hat sich dazu gestern auch klar geäußert. Er hat gesagt, dass er persönlich die Einschätzung von Frau von der Leyen teilt. Aber auch klar gesagt, dass es daraus keine Schlussfolgerung für Deutschland gibt, weil wir die Entscheidung, aus der Atomenergie auszusteigen, getroffen haben und dazu natürlich auch stehen.
Laut Frau von der Leyen soll Europa jetzt ein globales Zentrum der Kernenergie der nächsten Generation werden. Wie will sich Deutschland denn an diesen Plänen dann beteiligen?
Ja, Sie wissen, dass wir eine Energiepolitik verfolgen, die darauf ausgelegt ist, auf einen guten Energiemix, auf Energiesicherheit, auf auch die Ausweitung des Energieangebots. Deshalb wissen Sie, dass es auch federführend bei Ministerin Reiche auch diverse Entscheidungen schon gegeben hat, auch das Energieangebot auszubauen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch im Bereich der Forschung, wenn wir zum Beispiel an Speichertechnologien denken, wenn wir an die erneuerbaren Energien denken, viele Dinge, die wir weiter optimieren und verbessern wollen. Und auf diesen Energiemix setzen wir.
Herr Jessen.
Ja, der Kanzler hat gestern, Sie haben es zitiert, gesagt, persönlich teilt er die Einschätzung, aber politisch sei da nichts zu machen. Bedeutet das, dass wenn sich die Rahmenbedingungen der Energieversorgung in Deutschland ändern, aber diese Tür dann doch insofern offen ist, dass eben dann über die Re-Einführung von Kernenergie auch in Deutschland, dass das eine Option für den Kanzler ist in the long run?
Nein, das ist mir zu hypothetisch. Der Bundeskanzler hat sich, glaube ich, in aller Klarheit gestern geäußert. Da gibt es kein Wenn und Aber.
Sieht der Kanzler bei der Positionierung von Frau von der Leyen eine familiäre Komponente? Es war ja Frau von der Leyens Vater, Ernst Albrecht, der als niedersächsischer Ministerpräsident einer der Pioniere der Einführung der Kernenergie in Deutschland war und dann auch einer der Pioniere des Abschaltens, als er das Ende von Gorleben verkündet hat.
Herr Jessen, ich weiß nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin, da jetzt einzusteigen und Überlegungen anzustellen, welche Hintergründe es da gab. Nochmal, Deutschland hat sich für den Ausstieg aus der Atomenergie entschieden. Der Bundeskanzler hat gestern gesagt, Schlussfolgerung für Deutschland hat es keine in Bezug auf die europäische Positionierung, weil die deutschen Bundesregierungen zuvor entschieden haben, aus der Kernenergie auszusteigen. Der Beschluss ist irreversibel. Ich bedauere das, aber es ist so. Das ist das Zitat des Kanzlers.
Dann, Herr Jung, das war dazu, ne?
Nur zum Verständnis zur europäischen Positionierung, wir gehören ja auch zu Europa. Das Ziel der EU war doch, Energieunabhängigkeit herbeizuführen. Jetzt ist ja bei dem Thema Atomkraft das Problem, dass das Uran importiert werden muss. Und das Uran kommt nicht aus Europa, sondern Kanada, Kasachstan, Russland und so weiter. Also widersprechen diese Pläne der EU-Kommission jetzt nicht dem übergeordneten Ziel?
das Ziel der deutschen Energiepolitik und sicherlich auch der europäischen Energiepolitik, unabhängig zu werden, auch Lieferketten zu diversifizieren etc., das ist, glaube ich, sehr klar dokumentiert und danach wird auch gehandelt.
Kennt die Bundesregierung dieses Problem an, dass das Uran dann weiter nach Europa importiert werden muss? Dementsprechende Abhängigkeiten entstehen.
Ja, ist mir an der Stelle jetzt zu spekulativ. Wie gesagt, wir konzentrieren uns darauf, nochmal Energiesicherheit, Energiepreise runterzubekommen in einer Situation, wo auch auf den Weltmärkten, das sehen wir ja gerade sehr unmittelbar, auch infolge des Kriegs, den wir sehen, dort und die militärische Auseinandersetzung rund um den Iran, dass das auch sofort Auswirkungen auf uns hat. Und deshalb ist es enorm wichtig, eben zu diversifizieren, weiter an Energiepreisen, an niedrigen Energiepreisen zu arbeiten und die Energiesicherheit hier dauerhaft zu gewährleisten.
Dann habe ich dazu noch den Kollegen hinter Herrn Jessen und dann würde ich weiterspringen.
Ja, die Bundesregierung hält fest am Ausstieg aus der Atomkraft. Hält sie denn auch fest am Ausstieg aus dem Ausbau der erneuerbaren Energien? Ministerin Reiche streicht ja gerne Fördermittel, zum Beispiel Wind, Solar, Wasser und so weiter. Wird da jetzt ein Kurswechsel bevorstehen, auch aufgrund der globalen Lage?
Es geht uns um den richtigen Energiemix und da spielen erneuerbare Energien dauerhaft eine sehr, sehr wichtige Rolle. Spielen sie heute schon und werden sie in Zukunft auch spielen. Gleichzeitig sind wir nochmal dabei, unsere Energieversorgung zu diversifizieren. Das hat etwas mit Handelsbeziehungen zu tun, das hat etwas auch mit der Ausweitung des Energieangebots zu tun, das wir hier in Deutschland haben. Da gibt es auch Pläne, wenn wir an die Kraftwerkstrategie und andere Dinge denken. Und diesen Weg gehen wir unvermittelt weiter.
BMWE noch ergänzen? Oder?
Ich kann nur sagen, dass wir nicht einfach Förderung streichen. Es geht der Ministerin, das wurde auch immer wieder gesagt, darum, dass es in der Tat bis 2030 unserer Stromversorgung oder erneuerbaren Energien 80% unserer Stromversorgung tragen werden. Es geht aber darum, das anzupassen an die Netzstabilität, an die Systemstabilität. Also man kann nicht ohne Ende erneuerbaren Energien ins Netz speisen. Das würde zu einer Überbelastung führen. Dazu haben wir uns schon ein paar Mal hier geäußert und darauf würde ich jetzt gern verweisen.
Dann habe ich eine Reihe an Fragen zum Thema Buchhandelspreis und da würde den Anfang machen Frau Kornmeier. Jetzt muss ich gerade gucken, wie ist das Mikro, das ist richtig.
Warum wurde den drei Buchhandlungen, die von der Preisträgerliste gestrichen worden sind, per E-Mail wahrheitswidrig mitgeteilt, dass die Jury sich gegen ihre Bewerbung entschieden habe?
Ich würde in dem Gesamtkontext nochmal darauf verweisen, der Staatsminister Weimar hat sich in mehreren Pressemitteilungen, gestern auch nochmal in einem Interview zu dem gesamten Sachverhalt geäußert. Er hat auch nochmal gesagt, einfach um den Gesamtkontext nochmal aufzumachen, dass es ihm hier um das Thema Vergabe von Steuermitteln geht und dass es ihm da wichtig ist, dass jeglicher Extremismusverdacht ausgeschlossen werden kann und entsprechende Institutionen, die auch von Steuergeld profitieren, da über jeden Zweifel erhaben sind. Die von Ihnen angesprochene E-Mail, es ist so, dass bei dem Schreiben handelt es sich wie auch bei den vorherigen Preisvergaben um eine standardisierte Absage. Und richtig ist, diese Mail ging an alle Buchhandlungen, die am Ende nicht ausgezeichnet werden sollten.
Also eine Standardantwort, die ja aber dann, das waren ja keine drei Standardfälle, nicht so passt. Soll das denn gegenüber, soll oder wurde das gegenüber diesen Buchhandlungen korrigiert?
Ich kann nur noch mal auf diese Mail hinweisen, die, wie gesagt, an alle Buchhandlungen ging, die am Ende nicht ausgezeichnet werden sollten. Aus Gründen des Geheimschutzes gab es bei den betreffenden drei Sonderfällen keine andere Handhabe wie bei den anderen, die am Ende sozusagen nicht ausgewählt wurden.
Dann habe ich zu dem Thema Frau Herzog.
Genau. Gehen Sie denn davon aus, dass Herr Weimar in seiner jetzigen Position überhaupt noch den nötigen Rückhalt hat in der Kulturszene? Es gab ja auch rund um die Berlinale schon Kontroversen. Jetzt fordert zum Beispiel die Linke seinen Rücktritt.
Herr Weimar nimmt seine Aufgabe mit der vollen Unterstützung der Bundesregierung wahr. Und er hat auch angekündigt, auch in diesem Fall auch das Gespräch weiterhin zu suchen, auch in dem Fall mit dem Buchhandlungsmarkt zu suchen, mit den Akteuren zu suchen, die dort eine wichtige Rolle spielen. Das ist uns wichtig. Das haben wir auch rund um die Berlinale schon betont. Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen, das Gespräch miteinander suchen. Und ich bin auch sicher, dass das gelingt.
Nachfrage?
Das heißt, Rücktrittsforderungen würden Sie im Moment zurückweisen?
Selbstverständlich.
Dann Frau Jeckels.
Herr Weimar hat ja jetzt auch die Preisverleihung abgesagt, zumindest die öffentliche. Hat Herr Weimar denn Angst, sich bei einer öffentlichen Preisverleihung der Diskussion mit der Buchbranche zu stellen? Eigentlich ist er doch für offene Debatte und breite Diskussionskorridore.
Deshalb hat er ja auch, und das ist ja, da verweise ich nochmal auf seine Pressemitteilung, da hat er es ja auch nochmal begründet, auch die Absage begründet und hat auch da ja schon darauf hingewiesen, dass es sicherlich geeignete Formate dann geben wird, wo man den Austausch auch miteinander sucht.
Eine Frage? Ja, er hat auch darauf verwiesen, dass es quasi dann keine würdige Ehrung mehr wäre. Ist das denn jetzt, wenn die Buchhandlung dann den Preis irgendwie per Post bekommen, ist das eine würdigere Ehrung Ihre Arbeit?
Ja, das würde ich jetzt nicht weiter ausinterpretieren. Ich würde auf die Worte von Herrn Weimar da verweisen und auf seine Begründung.
Herr Jessen.
Herr Mayer, ich gehe davon aus, dass Sie auch das Protokoll der Freitags-REC-PK kennen, wo ja das Thema ja auch schon ausführlich behandelt war. Mich interessiert eine verbindliche Aussage, ob Herr Weimar bei seiner Streichung der drei Buchhandlungen von der Preisträgerliste Kenntnis darüber hat, was denen konkret an verfassungsrelevant bedenklichen Vorwürfen gemacht wird. Wusste er, was ihnen als Vorwurf gemacht wird? Oder wusste er nur, das war ja der Stand des Verfahrens nach dem Habererlass, dass Verfassungsschutzbehörden nur sagen, es liegt etwas vor? Wusste er es substanziell?
Also Sie haben ja gerade schon auf die vergangenen Regierungspressekonferenzen verwiesen. Da war diese Frage ja auch schon Gegenstand. Ich habe dazu nichts Neues beizutragen.
Ja, aber in den vergangenen REC-PKs wurde diese Frage nicht beantwortet. Es ist doch ein substanzieller Unterschied, ob bei der Streichung einer für einen Preis vorgesehenen Einrichtung gesagt wird, wir streichen euch, weil das und das und das euch konkret zum Vorwurf gemacht wird, oder ob nur gesagt wird, wir streichen euch, weil euch Vorwürfe gemacht werden, ohne die zu kennen. Das ist ein substanzieller Unterschied. Und wir haben bislang noch nicht erfahren, welches der Kenntnisstand von Herrn Weimar war bei der Streichung. Da bitte ich doch um Nachlieferung.
Wir haben die Frage auch in den letzten Regierungspressekonferenzen schon beantwortet, ob das zu Ihrer Zufriedenheit ist oder nicht, das müssen Sie bewerten. Ich kann deshalb nur noch mal wiederholen, dass es selbstverständlich auf Arbeitsebene zwischen BKM und BMI auch einen Austausch über die Erkenntnisse des BV gab. Das haben wir hier, glaube ich, auch in der Vergangenheit auf ein oder zwei REC-PKs bereits gesagt.
Dann der Kollege neben Frau Kornmeier.
Ja, Mayer, was waren denn die konkreten Anlasspunkte für die Überprüfung dieser drei Buchhandlungen? Also woran wurde das festgemacht, dass ausgerechnet diese drei überprüft wurden und andere dann eben nicht von den Preisträgern?
Ich würde dann nochmal auch auf die Aussagen von Herrn Weimar wirklich verweisen, der sich auch zu dieser Frage schon öffentlich eingelassen hat. Ich kann da von der Stelle gar keine zusätzlichen Informationen liefern. Er hat beschrieben, wie er diesen Sachverhalt bewertet, auch warum er zu dieser Entscheidung gekommen ist. Nochmal, der Bezugspunkt ist die Vergabe von Steuermitteln und die Frage, die in seiner Hoheit liegen, wie damit umzugehen ist. Und er hat diese Entscheidung entsprechend getroffen und auch die Abläufe auch schon öffentlich dargestellt.
Wurde das dann sozusagen im BKM aber nicht dokumentiert? Warum, wieso, weshalb jetzt diese drei Buchhandlungen dem Haber-Verfahren unterzogen wurden? Also dazu muss es doch eine Aktenlage geben.
Wir befinden uns hier sehr schnell im Bereich des Geheimschutzes. Und nochmal, ich verweise wirklich darauf, Herr Weimar hat in mehreren öffentlichen, nicht nur Pressemitteilungen, sondern am Wochenende auch oder gestern auch in einem Interview wirklich nochmal detailliert auch begründet, warum er hier wie vorgegangen ist. Darauf kann ich nur verweisen. Weitere Erkenntnisse oder Informationen kann ich hier gar nicht beitragen, weil das schon sehr umfassend war.
Ich habe noch fünf Fragen zu diesem Thema, die ich gerne noch abarbeiten würde und dann zu den anderen Themen springen würde, weil wir noch eine ganze Liste an Themen haben. Die nächste Frage hat Herr Jung.
Ich möchte mal auf die Frage der Kollegin, die Eingangsfrage, zurückkommen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, Ihre Antwort. Es ging ja darum, dass in einer von Herrn Weimar zu verantworteten E-Mail vom 10. Februar es geheißen hat, dass die betroffenen Läden von der Jury des Preises nicht für eine Auszeichnung ausgewählt worden sind. Und dagegen hat aber die Jury am Tag vorher klargestellt, dass diese drei Buchhandlungen für Preise vorgesehen seien. Das ist jetzt die öffentliche Debatte und dementsprechend sind das ja nicht nur Vorwürfe, sondern quasi Tatsachen, die ja das untermauern, was der Vorwurf ist, dass der Herr Weimer aktiv getäuscht habe. Die Anwälte sprechen, also die Anwälte der Buchhandlung sprechen von einer Lüge des Staatsministers. Möchten Sie diesen Vorgang, wie Sie es gerade nochmal aufgezählt haben, zurückweisen? Stimmt daran irgendwas nicht?
Ich verstehe die Frage nicht ganz, weil ich habe den Vorgang ja gerade geschildert, wie er war. Bei dem Schreiben handelt es sich, wie auch bei den vorherigen Preisvergaben, um eine standardisierte Abgabe. Richtig ist, diese Mail ging an alle Buchhandlungen, die nicht ausgezeichnet werden sollten. Ich weiß jetzt nicht, was da interpretationswürdig ist.
Naja. Am 9. März sind die drei Buchhandlungen für die Preise vorgesehen worden. Am 10. Februar behauptet Herr Weimer, dass sie von der Jury nicht ausgewählt worden seien.
Nochmal der Verweis auf die standardisierte Mail, die alle bekommen haben, die am Ende nicht den Preis bekommen. Das ist der Hinweis aufs Verfahren.
Frau Jeckels.
Herr Mayer, ich hatte ja vergangene Woche gefragt, ob das Haber-Verfahren im BKM auch in anderen Fällen angewendet wurde und habe um eine Nachreichung gebeten. Jetzt ist die aber nicht gekommen. Warum nicht? Das ist ja eigentlich eine ganz einfach zu beantwortende Frage. Da fragt man einmal ab, wurde das angewendet und dann liefert man das nach.
Was war die Frage?
Warum Sie diese Information, die ja recht leicht einzuholen wäre, nicht nachgeliefert haben?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich habe hier keine Zusage gemacht über eine Nachlieferung.
Ich würde das auf die Liste der Nachlieferung nochmal
aufnehmen. Genau, und dann jetzt nochmal meine Bitte, könnten Sie bitte diese Information nachliefern, ob dieses Verfahren auch in anderen Fällen angewendet wird?
Das muss ich mir anschauen. Kann ich jetzt so ad hoc nicht beantworten.
Deshalb bitte die Nachlieferung.
Frau Kornmeier.
Können Buchhandlungen, die sich bewerben, eigentlich im Rahmen der Bewerbung erkennen, dass es möglicherweise eine Abfrage beim Verfassungsschutz gibt? Also werden Sie da irgendwie an irgendeiner Stelle darüber informiert, dass es diese Möglichkeit gibt?
Darüber habe ich keine Kenntnis.
Können Sie das nachliefern? Das muss ja, also das ist ja eine Ja-Nein- und wenn ja, wo Frage, also...
Ich kann es in dem konkreten Fall jetzt nicht beantworten. Wie gesagt, Herr Weimer hat sich mehrfach öffentlich dazu geäußert, hat versucht, das ganze Verfahren auch zu erklären, aus seiner Sicht zu begründen. Ich kann am Ende nur darauf verweisen, weil mehr als das, was der zuständige Staatsminister dazu gesagt hat, kann ich hier auch nicht beitragen.
Frau Herzog.
Zum Haber-Verfahren. Wer hat das denn ausgelöst? War das Herr Weimer oder jemand aus seinem Apparat oder war es das BMI?
Ja, da würde ich jetzt zu internen Vorgängen jetzt sicherlich nicht im Detail Stellung nehmen, wer hier was in Auftrag gegeben hat. Nochmal, der Kulturstaatsminister ist verantwortlich für diesen Preis und auch die Vergabe und dementsprechend liegt der Vorgang in seiner Verantwortung.
Vielleicht können Sie ja grundsätzlich erklären, wer innerhalb der Bundesregierung dieses Verfahren auslösen kann.
Vielleicht kann das BMI an der Stelle nochmal zwei, drei Sätze zum Verfahren an sich sagen, weil das ja ein bisschen weiter jetzt gefasst ist als nur die Frage des Buchhandlungspreises.
Ja, ich kann ganz grundsätzlich mal zu diesem Haber-Verfahren noch mal erklären, dass ein Ministerium, eine staatliche Institution, eine Behörde, die Fördergelder vergeben möchte, dann eben im Zuge dieses Haber-Verfahrens beim Verfassungsschutz nachfragen kann, ob dort Erkenntnisse vorliegen. Und das passiert in einem sogenannten Hit-No-Hit-Verfahren und wird dann zurückgemeldet an die anfragende Behörde. Die bekommt dann mitgeteilt, ob etwas vorliegt oder nicht. Und die Behörde hat dann die Möglichkeit, noch nachzufragen, um welche Art von Erkenntnissen es sich handelt. Das ist das Verfahren.
Und ich will vielleicht zu Ihrer Frage noch mal ergänzen, weil ich glaube, das haben wir hier auch in der Tat schon beantwortet, auch noch mal zum Verfahren. Es gab in den betreffenden Fällen entsprechende Hinweise. In der Folge wurde dann im Rahmen einer fachlichen Einschätzung dieses Haber-Verfahren angewendet. Ziel dieses Verfahrens, das wurde gerade ja auch nochmal dargestellt, eine missbräuchliche Inanspruchnahme staatlicher Leistungen durch potenziell extremistische Organisationen, Gruppierungen oder Einzelpersonen auszuschließen. So, und das war die Abfolge, Hinweis und dann Verfahren.
Das war nicht die Frage. Also meine Frage war, ob, wenn sich eine Buchhandlung bewirbt, sie an irgendeiner Stelle darüber informiert wird, möglicherweise werden wir beim Verfassungsschutz nachfragen, wenn wir einen Anlass dafür sehen, ob gegen sie Erkenntnisse oder über sie Erkenntnisse vorliegen.
Wie gesagt, dazu liegen mir keine Informationen vor.
Dann hat die letzte Frage zu diesem Thema Herr Jessen.
Ja, Frau Singer, danke nochmal, dass Sie erläutert haben, wie das Haber-Verfahren funktioniert. Vor diesem Hintergrund, Herr Mayer, bislang musste man davon ausgehen, auch nach Erklärungen des BKM, dass eine im Haber-Verfahren vorgesehene Nachfrage zur Substanz der Vorwürfe bei einer Hit-Antwort nicht erfolgt ist. Jetzt sagen Sie, es habe selbstverständlich auf der Arbeitsebene zwischen BKM und BMI einen Austausch über die Substanz der Vorwürfe gegeben. Was denn nun? Hat BKM aus dem BMI oder über das BMI die Substanz der verfassungsrelevanten Vorwürfe gegen die drei Buchhandlungen erhalten oder nicht?
Ich habe auf den Vorgang hingewiesen. Details des Austausches zwischen Ressorts, Behörden oder innerhalb unserer Behörden werden wir jetzt hier, das erwarten Sie, glaube ich, auch nicht jetzt im Detail kommentieren. Nochmal auf den Vorgang habe ich hingewiesen.
Doch ich möchte gerne wissen, ob das, was die Substanz des Haber-Verfahrens ist, dass bei einer Hit-Antwort, ja, es liegt etwas vor, nachgefragt werden kann und auch soll, weil sonst eine Entscheidung sachgerecht gar nicht möglich ist. So steht es im Erlass drin. Ich möchte gerne wissen, ob das stattgefunden hat oder nicht. Das sind nicht Verfahrensdetails, sondern das ist die Substanz des Entscheidungsprozesses, der hier betroffen ist.
Genau, und ich kann Sie nur darauf hinweisen, auf das, was ich gerade gesagt habe, auf den Kontakt auf Arbeitsebene.
Dann gehen wir zum nächsten Thema. Herr Reth hatte eine Frage zum Thema deutsch-spanische Beziehung.
Ich habe ja, danke schön. Eine Frage an Herr Meyer. Ein Sprecher von Ministerpräsidenten aus Spanien, Pedro Sánchez, erklärte gegenüber Politico Europe, dass März mehrmals, unser ganzer März, mehrmals eine alte Nummer von Sánchez ausgewählt hat. Und das sei ein Gespräch zwischen Merz und Sánchez nicht möglich gewesen. Können Sie bitte diese Information dementieren oder bestätigen?
Also ich kommentiere hier keine Details der Kontaktaufnahme zwischen befreundeten Staatschefs, zwischen unserem Bundeskanzler und dem spanischen Ministerpräsidenten. Wie gesagt, es wird, habe das hier am Freitag, glaube ich, auch schon mal gesagt, die Partnerschaft und die Freundschaft und auch die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und spanischen Regierung, die ist sehr, sehr fest. Die passiert auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir haben gerade im Bereich der Sicherheitspolitik, aber auch der Wirtschafts- und der Energiepolitik ganz viele, auch insbesondere auch in der Handelspolitik, ganz viele gemeinsame Interessen, arbeiten deshalb gut zusammen. Und seien Sie sicher, dass immer da, wo Austausch auch möglich wird und notwendig ist, dass wir alle Möglichkeiten haben, den auch zu suchen.
Eine Zusatzfrage vielleicht für das Auswärtige Amt. Kann das sein, dass Bundeskanzler Merz tatsächlich eine falsche Nummer von einem Regierungschef hat? Ist das schon vorgekommen oder ist das nicht möglich?
Ich habe den Ausführungen des stellvertretenden Regierungssprechers an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
Eine Zusatzfrage. Können Sie mir bestätigen, ob Bundeskanzler Merz und Ministerpräsident Sánchez seit dem letzten Besuch von Bundeskanzler in Oval Office telefonisch persönlich gesprochen haben?
Wie gesagt, wir werden hier nicht jeden Kontakt, den es gibt zwischen Staatschefs oder auch Telefonate, Austausch, den es gibt, den man ja auf unterschiedlichsten Wegen haben kann, hier öffentlich darbieten. Insofern, wie gesagt, gehen Sie davon aus, dass wir wirklich weiter guten Austausch haben und dass es den sicherlich auch ein EU-Rat steht ja demnächst an, auch bald wieder entsprechend geben wird.
Dann würde ich eine Reihe nach vorne geben. Herr von der Burch hat eine Frage zum Thema Norwegen und Weltraumprogramm.
Ja, erstmal noch mal ganz kurz, wenn Sie erlauben. Also gehe ich jetzt in Äußerung von aus, dass jetzt auch mit keinem Telefonat mehr von dem EU-Rat zu rechnen ist?
Nein, das habe ich nicht gesagt, Herr von der Burch.
Also ist da ganz noch zuversichtlich zu telefonieren oder?
Ich steige jetzt nicht ein auf eine okay. Debatte, wer hier wann jemanden angerufen hat oder nicht. Es geht darum, dass wir mit unseren spanischen Partnern eine Reihe von gemeinsamen Interessen teilen und dass es sehr regen Austausch in der Vergangenheit gab, in Zukunft geben wird und sicherlich auch immer wieder zwischendurch geben wird.
Gibt es weitere Fragen? Das Thema nochmal aufgebracht. Gibt es weitere Fragen dazu, sonst das Weltraumprogramm?
Genau, eine Frage sowohl an das BMVG als auch an das Forschungsministerium, und zwar zu dem Besuch in Norwegen, wo es ja um die Weltraumkooperation geht. Da würde ich Sie bitten, das einmal ein bisschen zu erläutern, was genau da im Speziellen mit Norwegen ja in diesen Gesprächen vorangetrieben werden soll, ob es da auch um dann ja militärische Satellitenaufklärung und solche Sachen geht. Danke.
Für unseren Geschäftsbereich kann ich auf unsere Internetseiten verweisen. Dort haben wir umfassende Informationen. Unser Minister war ja auch schon in Norwegen in den letzten Jahren. Dort war das Thema Weltraum stetig Thema. Zum Beispiel hat Norwegen ja mit Andøya einen, ich sag mal, sehr potenten möglichen Startplatz für Weltraumaktivitäten. Und vor allen Dingen das Themenfeld Responsive Space, also etwas fällt aus, wir wollen möglichst schnell reagieren können. Das wird in der Zukunft mehr und mehr auch Thema sein. Also möglichst schnell und zielgerichtet Startkapazitäten vorhalten und das auch untereinander multinational zu nutzen. Das sind natürlich Themen, die wir mit Norwegen besprechen. Und wie Sie auf unseren Webseiten auch entnehmen können, war das auch Thema. Und wir sind auf der Fachebene mit Norwegen dazu in guten Kontakt. Jetzt zum Besuch selber, die nächsten beiden Tage möchte ich eigentlich nichts vorweggreifen. Wir werden ja dann auch erleben, wie die Gespräche dort und mit welchen Themen die Gespräche dort laufen.
Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Den anstehenden Gesprächen kann ich nicht vorgreifen. Aber wie der Kollege eben schon ausgeführt hat, ist Andøya ein wichtiger Startplatz.
Nachfrage? Noch eine kurze Nachfrage noch. Es gibt ja auch von deutscher Seite, wenn ich richtig informiert bin, seit 2014 Bestrebungen, eigenen Aufklärungssatelliten ins All zu bringen. Das ist ja, mein Kenntnisstand, noch nicht erfolgt. Gibt es da irgendwie ein Update, wann das geschehen soll? Wird das noch weiter verfolgt oder geht man jetzt komplett da auf die Kooperation mit den Norwegern stattdessen?
Ihre Information kann ich so nicht bestätigen. Wir haben ja, wie Sie auch unseren Webseiten entnehmen können, verschiedenste Aufklärungssysteme im All, vor allem radargestützte Aufklärung, das sogenannte SRR-System oder SARA. Wir hatten ja damals auch mit zwei Satelliten Startschwierigkeiten, die jetzt aber überwunden sind und noch in der Endabnahme bei der Industrie sind, aber im All sich befinden. Die Systeme wurden ja auch, ich glaube 24 war es und Anfang 25, vielleicht war es aber auch schon 24 ins All geschossen. Also da haben wir durchaus Aktivitäten und über die weiteren Aktivitäten haben wir ja auch informiert. Sie wissen, dass wir im Bereich Weltraum 30 Milliarden plus investieren werden in den nächsten Jahren. Dort sind sowohl Aufklärungssysteme als auch Kommunikationssysteme essentiell für militärische Nutzung, für militärische Operationsführung brauchen sie beides. Sie wollen überall erreichbar sein und überall kommunizieren können. Führungsfähigkeit heißt das. Und sie wollen natürlich auch ein Lagebild haben und das möglichst über verschiedenste Sensoren im All. Und diese Bereiche werden wir fortführen. Und wenn es dort konkrete Projekte geht im Bereich Kommunikation oder Aufklärung, dann erfolgt ja üblicherweise die parlamentarische Befassung zuerst und danach informieren wir über unsere Kanäle.
Dann gehen wir weiter zu Herrn Kubina, bitte. Sie hatten eine Frage zu Patriot und Arrow.
Zu Patriot zunächst ans BMVG, Herr Oberst. Es wird berichtet, dass es dem Minister gelungen ist, 35 Lenkflugkörper zusammenzubekommen, 30 von internationalen Partnern. Können Sie uns ein bisschen näher erläutern, welche Partnerländer sind damit im Boot bei diesem Paket und bis wann kann die Ukraine damit rechnen, diese dringend benötigten Lenkflugkörper zu bekommen?
Vielleicht nochmal zur Gesamtkonstellation. Deutschland ist ja der größte Unterstützer auch im Bereich der Luftverteidigung für die Ukraine. Wir haben in der Vergangenheit Patriot-Systeme geliefert, mehr als alle anderen Staaten, und weitere Luftverteidigungssysteme. Wir werden auch in der Zukunft, und das betrifft vor allen Dingen 26, 27 Lenkflugkörper, Munition, Iris-T-Systeme liefern. Und im Zuge dessen, weil uns eben die Luftverteidigung der Ukraine so wichtig ist, hat der Minister am 12. Februar im Rahmen der UDCG angekündigt, dass er mit seinen Partnern sprechen möchte und Enduring Action Air Defense Initiative wiederbeleben möchte und dort Pack 3 Lenkflugkörper für Patriot sammeln möchte und dann wird es einen deutschen Eigenanteil geben. Die Partner geben einen Beitrag. Deutschland wird seinen angekündigten Eigenbeitrag vollumfänglich beisteuern. Das Gesamtziel, die Gesamtzielhöhe ist noch nicht vollumfänglich erreicht. Wir sind nah dran, aber noch nicht ganz erreicht. Und dieses Verfahren, dieser Prozess wird jetzt fortgesetzt im NATO-Rahmen. Da wird also auch im NATO-Rahmen unter Generalsekretär Rutte nochmal geschaut, wie eben weitere Partner PAC-3-Lenkflugkörper dazu steuern können. Zu den Details, wann wir was in welchem Umfang abgeben, wissen Sie, sagen wir nichts mehr aus gutem Grund. Das haben wir ja mehrfach dargestellt. Lassen Sie mich noch mal eins darstellen, weil in der Vergangenheit auch da nicht ganz oder Fragen durchaus vernommen werden konnten. Pack 3, das sind ganz spezielle Lenkfugkörper, eine wirkliche Hochwertfähigkeit für die Patriot-Systeme, weil man damit eben auch, und das sind auch öffentliche Informationen, können Sie nachlesen, besondere und auch besonders gefährliche Bedrohungen abfangen kann. Und daher ist diese Initiative und dafür, daher sind diese Lenkfugkörper auch so wichtig.
Wenn Sie sagen, dass der Gesamtumfang, der angestrebt wurde, also 35 Stück noch nicht erreicht sei, wie viele fehlen denn noch?
Wie ich gesagt habe, über Einzelstückzahlen werde ich hier nicht ausführen.
Ein Kollege hatte auch dazu gleich noch eine Frage. Ist das Mikro bei Ihnen an? Schauen Sie mal bitte.
Jetzt? Nee. Herr Müller, Militärfachleute sprechen ja von einer International Shortage, gerade was diese Patriot-Interzeptoren angeht im Rahmen des Iran-Krieges. Mögen Sie mal kurz schildern, inwieweit der Iran-Krieg auch die Rüstungslieferungen an die Ukraine, die die Bundesregierung ja zum großen Teil koordiniert, betrifft?
Also wie weit sich der Iran-Krieg auf die Luftverteidigungsfähigkeiten und Kapazitäten auswirkt, hatten wir am letzten Freitag schon sehr ausführlich. Ich glaube, es war Gebäude, der hier gefragt hatte. Aber unsere Ukraine-Unterstützung ist ja langfristig ausgeplant. Und die Mittel, die wir jedes Jahr bereitstellen, dieses Jahr 11,5 Milliarden zum Beispiel, sind ja auch in langfristigen Prozessen und Abnahmeverträgen bei der Industrie gebunden. Also nach meiner Kenntnis werden diese Verträge bei der Industrie, betrifft dann die Großsysteme, also IRIS-T, SLM, SLS-Systeme, Lenkflugkörper, Munition und so weiter, werden vollumfänglich erfüllt. Und auch die anderen Systeme, wir haben ja noch zwei weitere Bausteine, zum Beispiel geschützte Fahrzeuge und Artilleriesysteme und auch da jeweils die Munitionskapazitäten sind davon nicht betroffen. Aber wie gesagt, dass es natürlich in der Region einen aktuell massiven Einsatz gibt von Lenkflugkörpern, generell Luftverteidigungsmitteln, haben wir hier schon besprochen. Und ich habe aber auch darauf hingewiesen, dass natürlich nicht alle Systeme, die dort in der Region genutzt sind, die Systeme sind, auch die in der Ukraine zum Einsatz kommen, als Beispiel zum Beispiel unsere IRIS-T, SLM, SLS-Systeme.
Zusatz, wenn Sie gestatten. Die aktuellen Gas- und Ölpreise treiben natürlich auch die Kosten für Rüstungsgüter enorm nach oben. Und das wird nach Aussicht von Experten auch länger so bleiben. Sie haben ja bestimmte Finanzrahmen zugesagt an Lieferungen an die Ukraine. Sehen Sie da Schwierigkeiten, also dass quasi die EU-Staaten da wesentlich mehr drauflegen müssen, um den geforderten Unterstützungsgrad für die Ukraine zu erreichen?
Dazu müsste man, glaube ich, erstmal abschätzen und das auch über eine langfristige Perspektive, inwieweit sich diese, sagen wir mal, Inflation langfristig auch auf wirklich Hartrüstungsgüter und nicht nur auf Betriebsstoffe auswirkt. Das kann ich jetzt überhaupt nicht abschätzen. Wichtig ist, dass wir für die Ressourcen, die wir dieses Jahr eingeplant haben, im nächsten Jahr, da existieren ja schon längerfristig Verträge. Also allein die IRIS-T-Systeme, wovon wir ja regelmäßig kontinuierlich liefern, da gibt es Langfristverträge und ich kann mir nicht vorstellen, ich bin jetzt kein Rechtswissenschaftler oder Vertragswissenschaftler, dass die nochmal aufgeschnürt werden können. Wie gesagt, das wird dann an der gegebenenfalls stattfindenden Inflation für Rüstungsgüter aufgrund dieser Lage hängen, aber das wird ein Prozess sein, den wir erstmal abwarten müssen. Betrifft dann übrigens alles, also nicht nur die Ukraine-Unterstützung, sondern alle Waren, von denen wir auch im täglichen Leben natürlich zehren, das muss man erstmal abwarten.
Für die Übersicht, ich habe jetzt noch Herrn Jung zu diesem Thema, dann habe ich Herrn Kubina nochmal zum Thema Error, dann habe ich noch Fragen zum Thema Wahl Baden-Württemberg, Mal- und Klauenseuche, Irak und den iranischen Fußballerinnen. Herr Jung.
Ich mache es schnell, Herr Müller, zu diesen 30 Lenkflugkörpern, jetzt Pack 3. Mein Stand ist, dass die Ukraine pro Monat 60 davon benötigt, um die eigene Flugabwehr aufrechtzuerhalten. Ich verstehe das jetzt richtig, wenn jetzt 30 zusätzlich beschafft worden sind, dass man der Ukraine 2 Wochen Flugabwehr quasi beschafft. Weil das, also 30 sind ja dann, wenn man sich den Bedarf, den monatlichen Bedarf anguckt, natürlich eine mickrige Zahl, oder?
Also erstmal kann ich keine Zahlen aus der Ukraine bestätigen, das würde mir auch fern sein. Was wichtig ist zu verstehen, dass die Ukraine einen Effektormix, sage ich mal, nutzt, für je nachdem, wie die Bedrohung aussieht. Und während vor allen Dingen am Anfang der Bedrohung oder am Anfang des fürchterlichen Krieges sicherlich auch, ich sag mal, größere Effektoren gegen Ziele verschossen wurden, wird heute sehr genau geschaut, soweit kann ich vielleicht sagen, sehr genau geschaut, welchen Effektor ich für welche Bedrohung einsetze. Und die Ukraine weiß schon sehr genau, wie sie Drohnenbedrohung oder Marschflugkörperbedrohung bekämpft oder mit welchen speziellen Systemen, zum Beispiel Pakt 3, sie besondere Bedrohung bekämpft. Und damit will ich es auch mal belassen.
Aber, Nachfrage?
Aber hat das BMVG eigene Erkenntnisse über den ukrainischen Bedarf dieser Lenkflugkörper? Weil auch deutsche Experten, die auch die Bundesregierung beraten, weisen darauf hin, dass 60 pro Monat benötigt werden.
Also wir haben ein klares Bild über die ukrainischen Bedarfe, weil wir mit den Ukrainern in sehr engen Austausch stehen. Wir haben Ukraine-Sonderstab, wir haben regelmäßige Besuche bei uns oder in der Ukraine. Und deswegen ist ja die Luftverteidigung für uns das Schwerpunktthema. Und deswegen tun wir alles, was in unserem Möglichen steht, um der Ukraine die Mittel zur Verteidigung zu beschaffen.
Dann haben wir noch eine ganz dringende Frage. Einmal hier bitte.
Vielleicht an Herrn Mayer. Ich würde gerne beim Thema Ukraine bleiben. Die ukrainische Regierung hat sich gestern sehr besorgt darüber gezeigt, dass die Rolle von Wladimir Putin, ich zitiere, enorm aufgewertet würde durch den Irankrieg und die Öl- und Gaspreiskrise. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung, muss man besorgt sein, so wie die Ukraine, dass Russland jetzt mehr internationale Macht gewinnt und möglicherweise russischen Einfluss bei den nächsten Ukraine-Verhandlungen zu befürchten ist?
Was ich auf jeden Fall sagen kann für die Bundesregierung ist, dass bei allen notwendigen und dringlichen Diskussionen rund um den Iran die Ukraine natürlich nicht aus dem Blick geraten darf, gerade jetzt angesichts eben des Krieges im Nahen Osten. Sonst bieten wir Moskau die Gelegenheit, die Ukraine und Europa zu schwächen. Und dem stellen wir uns entgegen, denn wie der Bundeskanzler das gestern auch noch mal bei der Pressekonferenz betont hat, stehen diese Kriege auch in einem engen Zusammenhang. Wir werden daher auch im fünften Jahr dieses Krieges in unserer Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen. Auch das hat der Bundeskanzler gestern noch mal bekräftigt. Eher im Gegenteil, uns geht es weiterhin darum, den Druck auf Russland, das Interesse wirklich an ernsthaften Friedensverhandlungen und Friedensgesprächen teilzuhaben, eher zu erhöhen. Das ist unser Interesse, weshalb wir weiterhin darauf drängen, Sanktionen hochzufahren, Energieunabhängigkeit zu wahren und auszubauen und gleichzeitig auch zum Beispiel, wenn es darum geht, im Rahmen dieses Darlehens, über das wir gesprochen haben, auch die Ukraine langfristig finanziell weiter zu unterstützen. Das ist unser Interesse und das darf im Angesicht aller weiteren Debatten auf keinen Fall in den Hintergrund geraten.
Nachfrage, wenn Sie gestatten, es gab ja das Telefonat Trump und Putin und da ist es zu vermuten, dass es hauptsächlich um die Öl- und Gaspreise ging. Sehen Sie nicht wirklich die Gefahr, dass der Iran-Konflikt mit den darauf verbundenen Folgen die Rolle des russischen Präsidenten enorm aufwertet?
Ich will noch mal betonen, weil ich kann ja nur über die Haltung der Bundesregierung sprechen und nicht über die US-Administration, dass wir der Meinung sind, dass der Krieg im Iran schnell zu Ende gehen muss. Und es gibt aus unserer Sicht, wie der Bundeskanzler gestern auch betont hat, keine Veranlassung, über Lockerung der Sanktionen gegen Russland auch nur nachzudenken.
Frau Jeckelt dazu. Und?
Wenn Sie dieser Meinung sind, dass der Krieg schnell zu Ende gehen muss, zieht denn jetzt die Bundesregierung in Erwägung, die Militärbasen, also die Nutzung der Militärbasen durch die USA zu unterbinden, wie das Spanien ja auch gemacht hat?
Ja, zu dem Sachverhalt haben wir uns ja auch schon mehrfach hier geäußert, auch auf Nachfrage. Darauf würde ich verweisen, die Position ist unverändert.
Dann können Sie ja da jetzt nochmal darauf antworten.
Ich würde darauf verweisen, wie sich die Bundesregierung dazu hier in mehreren Regierungspressekonferenzen bereits geäußert hat.
Herr Jung, ist es dringend? Wir haben wirklich noch fünf Fragen, das auswerten. Okay, gut. Dann bitte schnell und dann würde ich gerne noch den...
Ja, vielleicht können Sie es nachreichen, weil Herr Cornelius davon gesprochen hat, dass Rammstein völkerrechtlich legal genutzt werde von den Amerikanern für den Angriffskrieg. Können Sie das uns vielleicht auch mal erklären, wie das völkerrechtlich legal sein kann, einen illegalen Angriffskrieg zu führen?
Ja, jetzt haben Sie wieder in Ihrer Frage natürlich schon eine Reihe von Wertungen mit reingenommen.
Dann gehe ich auf Ihre Antwort vom Montag, wo Sie meinten, das ist völkerrechtlich legal, was die Amerikaner mit Rammstein gerade machen. Können Sie uns das erklären, wie das völkerrechtlich legal ist? Es ist im Einklang mit dem Völkerrecht, hat Herr Cornelius hier gesagt.
Wir haben uns zu dem Gesamtkomplex, Sie greifen jetzt wieder ein Bruchstück raus, haben uns zu dem Gesamtkomplex hier in mehreren Regierungspressekonferenzen geäußert. Nochmal auf die Aussagen verweise ich, weil die Position der Bundesregierung hier ist unverändert.
Dann hätten wir ein ganz anderes Thema, nämlich Maul- und Klauenseuche. Herr Fechner.
Ja, vielen Dank. Die Frage würde sich an das Landwirtschaftsministerium richten, genau.
Kurz warten, bis die Plätze gewechselt sind.
Ja, Ja, Kanada und die USA haben jetzt die MKS-Beschränkungen für die Einfuhr von tierischen Erzeugnissen aus Deutschland aufgehoben. Deutschland gilt ja aber schon seit April 2025 als MKS-frei. Können Sie was zu dem Prozess sagen, warum die Aufhebung der Beschränkungen jetzt fast ein Jahr gedauert hat?
Das kann ich gern machen. Also in der Regel ist es so, dass bei dem Ausbruch von Tierseuchen viele Staaten den erstmal den kompletten Markt sperren. Also sprich, komplett Deutschland war dann davon betroffen, konnte nicht mehr ausführen. Innerhalb der EU ist es so, da greift dann automatisch ein sogenanntes Regionalisierungsabkommen. Das heißt also, eine bestimmte Zone um den Ausbruch wird dann quasi gesperrt. Alles andere ist dann aber nach wie vor frei verhandelbar. Solche Regelungen gibt es mit Drittstaaten in der Regel nicht. Das heißt, es sind immer Einzelverhandlungen mit den entsprechenden Drittstaaten zur Aufhebung der entsprechenden Sperre. Jedes Drittland hat damit unter eigene Anforderungen, auch nochmal eigene Nachforderungen, und das dauert dann halt mitunter doch etwas länger. Wir haben es ja in der Vergangenheit schon mit verschiedenen Staaten hinbekommen, also Japan, Südkorea als wichtige Märkte und jetzt als nächste Märkte natürlich Kanada und die USA. Und mit Blick, das will ich vielleicht auch noch ergänzen, auf die Exportstrategie, wo wir auch immer sagen, wir brauchen den Export und freie Märkte, um einfach auch uns gut geopolitisch aufstellen zu können und auch Preise abfedern zu können, ist das natürlich ein sehr gutes und sehr wichtiges Signal in die Branche.
Dann noch vielleicht die kurze Nachfrage. Können Sie spezifische Gründe nennen, warum das jetzt bei den beiden Ländern, eben USA und Kanada, so lange gedauert hat?
Das kann ich von hier aus leider nicht. Das sind ja wirklich Detailfragen.
So, jetzt habe ich Herrn Kubina mit ERA vergessen. Das hatten wir die ganze Zeit schon auf der Liste. Und danach hätte ich noch mal Herrn Fechner mit Baden-Württemberg, Frau Herzog mit Irak und Herr Rinke mit den iranischen Fußballerinnen. Also wir müssen langsam irgendwann einen Strich drunter ziehen. Ich würde Sie noch mal auf die Liste sehen. Wir gucken, wie schnell wir sind. Wenn sich alle zusammenreißen, dann schaffen wir vielleicht alles noch.
Danke. Die Frage geht wieder ans BMVG, Herr Oberst. Offenbar wird der zweite Arrow-Standort nach dem in Holzdorf in Bayern sein, Kaufbeuren und Lager Lechfeld. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, bis wann wird das System dort einsatzbereit sein?
Vielleicht für den Rest, der Arrow nicht einordnen kann. Arrow ist ein Luftverteidigungssystem, was wir seit Dezember in Betrieb haben und soll Deutschland vor exoatmosphärischen ballistischen Raketen schützen. Es ist geplant, dass weitere Standorte in Deutschland aufgebaut werden, einfach nur um die Abdeckung zu verbessern, aber auch um Redundanzen zu schaffen. Aktuell kann ich nicht bestätigen, wo weitere Standorte entstehen sollen, weil die Prozesse, die dahinter laufen, noch nicht abgeschlossen sind.
Aber dementieren müssten Sie jetzt solche Berichte auch nicht, weil das war auch vorher schon im Gespräch, war, dass Bayern als Standort in Frage kommt.
Also ich kann das weder bestätigen noch dementieren.
Dann Herr Fechner, bitte.
Ja, nochmal zu den vergangenen Wahlen in Baden-Württemberg. Herr Mayer, steht die Bundesregierung hinter der Tradition, dass im Falle von Koalitionsbildungen die Regierungsfraktion mit den meisten Stimmen auch den Regierungschef stellt?
Ich glaube, es ist gute Sitte, dass Regierungsbildungen im jeweiligen Bundesland entschieden werden. Insofern kein Kommentar von mir.
Ja, dann trotzdem Nachfrage. Vorherige Kanzler bzw. Kanzlerinnen haben sich eben durchaus schon mal eingemischt. Beispiel Thüringen 2020. Warum dann jetzt die Zurückhaltung? Liegt das vielleicht an der Parteizugehörigkeit?
Nochmal, ich bin sicher, es wird gelingen, in Baden-Württemberg eine schlagfertige Landesregierung zu bilden. Und wir freuen uns dann auf die Zusammenarbeit.
Frau Herzog, bitte zum Thema Irak.
Herr Iran, eine Frage, eine Kombifrage ans BMVG, das BMZ und das AA. Sind weitere Soldaten, Entwicklungshelfer oder Diplomaten wegen der Sicherheitslage aus der Region abgezogen worden oder an einen anderen Standort verlegt? Wenn ja, welche bisherigen Standorte sind davon betroffen und haben Sie Zahlenangaben zu den verbliebenen Standorten?
Ich würde mal beginnen fürs BMVG. Wir haben am Montag hier einen Stand dargestellt. Da gibt es auch keine signifikanten Änderungen. Wir wissen, dass wir nicht auf die Kommastelle genau unser Personal beziffern, egal wo, egal in welchem Land. Einfach nur, weil wir einer Grundbedrohungslage natürlich ausgesetzt sind in der aktuellen Situation. Und wir haben auch, so wie ich es Montag gesagt habe, aktuell die Kontingente nahezu unveränderter Personalstärke vor Ort.
Ich kann gerne für das Auswärtige Amt weitermachen. Sie haben vielleicht vernommen, dass wir bestimmte Auslandsvertretungen, darunter Teheran, aber auch die beiden Auslandsvertretungen im Irak, temporär verlegt haben. Mit Blick auf die Sicherheit unserer Auslandsvertretungen angesichts der Lage im Nahen und Mittleren Osten haben wir eben weitere notwendige Maßnahmen zum Schutz unseres Personals an diesen Auslandsvertretungen ergriffen. Das Personal dieser Auslandsvertretungen wurde aufgrund der aktuellen Bedrohungslage temporär verlegt. Und das ist der Stand, den ich Ihnen auch zum Irak, war Ihre Frage, wenn ich das richtig verstanden hatte, mitzuteilen habe.
Ja, und ich kann gern noch ergänzen zur entwicklungspolitischen Präsenz auch vor Ort. Wir sind mit vielen Entsandten in der Region und speziell jetzt durch die Verschärfung der Lage im Libanon ist gerade dort der Personalstand reduziert worden. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich in der aktuell extrem angespannten und schwierigen Situation für die Menschen im Libanon auch vor Ort Unterstützung zu leisten und sind da mit Partnern dran, schnell und pragmatische Lösungen zu finden und auch in laufenden Projekten, mit denen wir vor Ort engagiert sind, gerade auch im Bereich Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge, jetzt schnell zu reagieren und Unterstützung gerade für Frauen und Kinder dort zur Verfügung zu stellen. Da geht es um Schlafsäcke, Mahlzeiten, die zur Verfügung gestellt werden etc., dass man da jetzt schnell umsteuert mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen aktuell.
Dann hätte ich Herrn Rinke.
Ja, kurze Frage ans Auswärtige Amt, Herr Hinterseher. Es gibt Forderung, dass Deutschland iranische Fußballspielerinnen, die sich im Moment gerade in Australien aufhalten, aufnimmt. Die Australier selber haben schon Asyl für 5 Spielerinnen gewährt. Die hatten einmal die Nationalhymne nicht abgesungen. Sind bei Ihnen entsprechende Forderungen schon angekommen, also die öffentlich erhoben werden? Und wäre Deutschland bereit, einige der Spielerinnen aufzunehmen?
Also ich kenne die Berichterstattung um diesen Fall. Mir sind keine solchen Forderungen an das Auswärtige Amt bzw. an Deutschland bekannt. Sie wissen, dass wir uns grundsätzlich nicht zu Einzelfällen äußern würden. Aber wir sehen natürlich vielleicht nochmal als Einordnung die Repression in Iran. Ich meine, das ist erst einige Wochen her, dass dort tausende Menschen getötet wurden. Insofern ist natürlich die Lage, die Menschenrechtslage im Iran absolut besorgniserregend und bleibt es auch weiterhin.
Dann hat die letzte Frage der Kollege, bitte.
Danke. Seit dem 18. Januar ist von 2 Journalisten, die in Syrien berichtet hatten, jede Spur verschwunden. Die Vermutung steht im Raum, dass sie von der syrischen HTS, also den Regierungstruppen, entführt und festgehalten oder Schlimmeres getötet wurden. Meine Frage ans Auswärtige Amt, welche Schritte haben die vom Auswärtigen Amt bereits informierten deutschen Auslandsvertretungen in der Sache unternommen, um den Standort von der deutschen Staatsbürgerin Eva Michelmann und ihrem Kollegen Ahmed Pullet zu klären bzw. sie nach Deutschland zurückzuholen?
Ich kann vielleicht in grundsätzlicher Form dazu ausführen, dass der deutschen Botschaft in Beirut, die ja die konsularische Unterstützung auch für Syrien leistet, dieser Fall bekannt ist. In Zusammenarbeit mit unserer Botschaft in Damaskus, die allerdings eben sehr eingeschränkt in diesem Feld handlungsfähig ist, befassen wir uns mit dem Sachverhalt und sind natürlich intensiv um Aufklärung bemüht.
Nachfrage? Eine kleine Nachfrage. Welche konkreten Schritte sind denn möglich für die Bundesregierung, um die Kooperation durch die Regierung in Damaskus zu bestärken?
Vielleicht können wir einmal unter 3 gehen.
Dann gehen wir einmal unter 3. Moment, was ist
das? Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter 3. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann gehen wir wieder unter 1 und Herr Jung hatte dazu noch eine Nachfrage.
Ja, ich meine, konsularische Betreuung kann man ja nur leisten, wenn man weiß, wo die jeweiligen Menschen inhaftiert sind und von wem. Hat denn das AA oder die Botschaft schon Kontakt gesucht mit der syrischen Übergangsregierung?
Also ich hatte ja gerade ausgeführt, ich möchte nochmal wiederholen, was ich da gesagt hatte. Wir sind intensiv um Aufklärung bemüht.
Das bedeutet auch der Kontakt zur syrischen Übergangsregierung.
Ich möchte es dabei belassen, was ich gesagt habe.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche allen einen schönen Tag. Oh, questions.